Liebe Schwestern und Brüder, mit diesem Lied verbindet sich eine nette Geschichte von einem Missionar. Ältere haben vielleicht in ihren Jugendzeiten Lebensbilder von ihm gehört. Samuel Hebig, ein kerniger Typ. Bibelschule hat er die Prüfung nicht bestanden, weil er mit Griechisch nicht klarkam. Aber er wusste um seine Berufung und ging nach Indien und hat dann auch dort vor allen Dingen den englischen Soldaten, die da ja so die Macht ausübten, das Evangelium gepredigt. Und da kommt er ins Casino und die waren schon etwas angesäuselt da, die Herren Offiziere, und begrüßten ihn mit diesem Lied: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Ja. Dann sagt er: Wohlan, meine Herren, kennen Sie aber auch die zweite Strophe, die passt jetzt besser zu Ihnen, wenn Sie jetzt singen: Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet. Ja, so ist das. Lukas 15. Warum habe ich für diesen und vielleicht noch für zwei weitere Predigten diesen Text ausgesucht? Es geht mir eigentlich um die Jahreslosung dabei. In der Regel hört man da am ersten Sonntag im Jahr eine Predigt und dann nochmal in der Silvesterabschlussfeier. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und dieser Text vertieft von zwei verschiedenen Einstiegstüren eigentlich die Jahreslosung. Da gibt es einen jungen Mann, der konnte sich das gar nicht vorstellen, dass Gott nahe zu sein auf Dauer wirklich Glück ist. Und da gibt es einen zweiten, der war Gott äußerlich gesehen immer ganz nahe, aber sein Herz schlug nicht in demselben Takt, in demselben Rhythmus wie das Herz des Vaters. Also ein Mensch, ein Vater, hatte zwei Söhne, lesen wir. Wie unterschiedlich diese beiden Söhne waren, das entfaltet der Text. Unterschiedlicher kann man eigentlich gar nicht sein. Aber es ist ein und derselbe Vater. Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen einmal nachdenken. Und deshalb sind hier nur einzelne Verse aus diesem Gleichnis ausgedruckt. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen, und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, aber da ging sein Vater heraus und bat ihn. Zwei Söhne. An welche Adresse ist dieser Text gerichtet? Dazu muss man die ersten Verse in Lukas 15 lesen, und die sind hier auch abgedruckt. Es kamen Zöllner und Pharisäer zu ihm, aber es waren eben auch allerlei Zöllner und Sünder, um ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis. Wenn man diese ersten Verse, es folgen dann ja drei Gleichnisse, nicht aus dem Blickfeld verliert, dann will Lukas hier ganz bewusst den zweiten Sohn als den verlorenen Sohn darstellen. Denn in diesem zweiten Sohn mussten die sich alle wiederentdecken. Das war die Zielgruppe, an die er sich richtet. Zwei Söhne. Und zwar den Frommen, den Pharisäer, den Schriftgelehrten, stellt Jesus diesen zweiten Sohn vor, um deutlich zu machen, sie gehören auch zu den Verlorenen. Und den Leuten, die losgelöst von Gott ihr Leben leben, und die deshalb vielleicht wie dieser Sohn, auch im übertragenen Sinne, irgendwo, zumindest in der Patsche, und der hier bei den Schweinen endet, den zeigt er, dass dieser erste Sohn verloren ist und zurückkehren muss zum Vater. Also zunächst mal zu dem jüngeren Sohn. So eine Kindheit im Grunde wünscht sich jeder. Er lebt in einem Haus, gut situiert. Alle Wünsche wurden vermutlich erfüllt. Denn das, was der Vater später zu dem Älteren sagt, alles, was mir gehört, ist doch auch eigentlich dein. Das galt ja auch schon in der Zeit, als der Jüngere noch zu Hause war. Und er konnte seine Füße unter den Tisch des Hauses stellen, musste nicht selbst dafür sorgen, dass was auf dem Tisch steht. Seine Wünsche wurden erfüllt. Die Eltern kauften vermutlich nicht beim Discounter ein. Und auf dem Schulhof trug er Markenkleidung und wurde beneidet. Also viele, viele Neider waren da, denen es nicht so gut ging. Warum begreift dieser Junge nicht, das ist doch eigentlich Glück, ganz nahe beim Vater zu sein? Da gleicht er ganz vielen Menschen. Hier wird sehr drastisch geschildert, wie seine Karriere dann verlief. Aber im Grunde ist er ja nur nicht von Hause weggegangen mit der Absicht, bei den Schweinen zu landen. Gib mir, sagt er, mein Erbteil. Erbteil wird normalerweise erst nach dem Tod des Erblassers gezahlt. Und das heißt dann, und der Vater teilte unter sie, als der Junge mit dieser Bitte kam. Nach dem damaligen Recht bekam der Jüngere ein Drittel und der Ältere zwei Drittel. Der Vater teilte unter sie. Das heißt, er gab ihm sogar mehr, als ihm zustand. Und das ist typisch menschlich, die Hand aufhalten und sagen, gib mir. Ich glaube, kleine Kinder können als drittes Wort haben sagen. Erst ist meist Mama und dann Papa, das heißt, da streiten sich die beiden noch. Und dann kommt auch immer haben, haben. Gib mir. Sich ausrechnen, was mir zusteht. Mein Anteil am Leben möchte ich haben, also nicht nur an meinem Erbe. Was steht mir wirklich zu? Wer muss zuerst durch die Tür gehen oder die Tür vor mir öffnen? Wer sollte zuerst grüßen? Wer sollte zuerst Platz machen? Gib mir. Das ist ganz typisch menschlich und das ist auch, glaube ich, ein Teil von uns selbst. Und dann wird hier berichtet, dass der Vater keine Diskussion begann, sondern sagte, gut, wenn du es willst, dann will ich es auch tun. Und teilte unter sie. Der andere, und das ist, darauf komme ich nachher noch, der Ältere, der wusste, die Hälfte steht mir zu, aber die war noch nicht auf seinem eigenen Konto. Das war noch weiterhin verschmolzen mit dem Gesamtfamilienbesitz. Während der Jüngere inzwischen selbstbestimmt verfügen konnte. Und das ist, glaube ich, typisch jetzt für diesen Ersten. Das Glück, in der Nähe des Vaters zu sein, kann er nicht genießen, weil er im Grunde denkt, ich möchte mich einmal selbst entfalten können, selbst entwickeln können. Und er zog eigentlich aus, nicht mit dem Ziel Schweine, sondern mit dem Ziel Selbstverwirklichung. Eigenständig, autonom zu sein. Er ging aus diesem Grunde weg, um die Freiheit zu finden. Zu Hause in der Geborgenheit des Elternhauses, da musste er natürlich auch Rücksicht nehmen. Tun, was die Eltern sagten oder was die häusliche Sitte erforderte. Und das ist für viele, die schon von ihrer Kindheit an, sagen wir mal, in einer freikirchlichen oder pietistischen Tradition leben, das eigentliche Problem, dass man eigentlich von klein auf so erzogen wurde, das zu tun, was man tut, wenn man in der Gemeinde ist. Da brauchte es schon viel Mut, wenn man mal ausbrechen wollte, wenn man selbst sein wollte. Das ist heute leichter geworden. Also er war natürlich zu Hause bei aller Geborgenheit in einer Abhängigkeit. Tun, was ich gehörte, benimm dich, wurde ihm gesagt. Vielleicht auch, wir bezahlen deine Musikschule und du übst nicht. Also alles, was so in den Familien auch heute besprochen wird. Und da lockt dann einfach die Freiheit. Und von Freiheit versprach er sich, einmal ganz er selbst sein zu dürfen. Freiheit erschien ihm als eine Lebensform frei von allen Bindungen. Das, was hier der einzelne junge Mann hat, das ist heute im Grunde das Thema in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, wer neulich eine Talkshow hören konnte, wo es um die Frage geht, ob wir auch selbstbestimmt unserem Leben ein Ende setzen können. Da war das immer der Hauptsatz von diesem Herrn Reiter, der ein Buch darüber geschrieben hat, nämlich, es geht doch um freie Selbstbestimmung in einer freien Gesellschaft. Wohin wir kommen, wenn man nach dieser Philosophie lebt, dafür haben wir genügend Anschauungsunterricht. Er wünscht sich hier also eine Gesellschaft, wo jeder entscheiden kann, wie lange er sicherlich unter Schmerzen und vielleicht ohne großartige Perspektive hier auf Erden auch seinem Leben ein Ende setzen kann. Freie Selbstbestimmung in freier Gesellschaft bedeutet, dass Menschen, die ein Kind empfangen haben, es aber nicht zur Welt bringen wollen, im Grunde selbst frei entscheiden, aber das kleine, ungeborene Embryo ja auch noch nicht fragen. Freie Selbstbestimmung fordern unsere Zeitgenossen, die die biblische Schöpfungsordnung auf den Kopf stellen. Gott hat den Menschen geschaffen und der Mensch als Obertitel, also nicht ein Mensch, sondern der Mensch, den hat er als Mann und als Frau geschaffen und er hat sie gesegnet. Und nach dem Sündenfall ist das alles pervertiert. Man könnte einmal die ersten 9 oder 10 Kapitel im Alten Testament unter diesem Gesichtspunkt lesen. Der Mensch wollte ja auch nicht gegen Gott sein. Es gab ja im Paradies keine Atheisten, das wäre auch sehr, sehr schwer gewesen. Die wollten nur einmal auch selbstbestimmt sein und nicht an einer Stelle eine Einschränkung erleben. Und deshalb wollten sie gottlos sein. Und das beschreibt einen Zustand. Das beschreibt noch nicht eine moralische Kategorie. Ich habe mal bei einer Freiversammlung einen Mann, der also losgelöst von Gott wirklich lebte und das auch als Ziel herausstellte, gesagt, ich freue mich, heute Abend mal mit einem Gottlosen diskutieren zu dürfen. Da ist er mir fast an den Kragen gegangen. Ich bin kein schlechter Mensch, was wollen Sie damit sagen? Ist das Rufschädigung? Nee, ich sage, ich wollte eigentlich nur sagen, was Sie gerade gesagt haben, dass Gott für Sie nicht existent ist. Das heißt, Sie sind ihn los. Und Gottlosigkeit bedeutet, dass man da nach dem Bruder los ist und ihm den Schädel einschlägt. Und ein paar Kapitel weiter lesen wir von Perversionen im sexuellen Bereich. Und noch ein paar Kapitel weiter lesen wir, dass der Mensch einen Turm bauen wollte, der so hoch ist, dass er in den Himmel ragt. Das sind genau die Themen, über die man mal eine Woche, wenn wir hier eine Volkshochschule hätten, könnten wir auch Leute einladen, die nicht in die Kirche gehen. Es spiegeln sich da sämtliche Themen wieder, die wir auch heute täglich haben. Losgelöst von Gott. Das ist der erste. Gott nahe sein. Ist mein Glück, das hatte er noch nicht begriffen. Beziehungsweise das empfand er sogar als eine Einschränkung. Da redet dann vielleicht einer dazwischen. Er sucht Freiheit und merkt, was viele merken, in dem Augenblick bin ich geknechtet an meine Triebe, an meinen Ehrgeiz, an die Angst, zu kurz zu kommen. Das heißt, wer losgelöst von Gott Freiheit sucht, der merkt, er hat plötzlich nicht nur einen Herrn, sondern viele. Er war nicht frei, sondern auf eine ganz neue Art gebunden. Und auf diesem Wege fand er sich auch nicht selbst, sondern verlor sich. Also hier haben wir den Typus dessen, der von Anfang an behütet und als Mittelstandsgesellschaft aufgewachsen ist, einen guten Vater hatte, geborgen hatte, sich keine Sorgen machte und der das nicht genießen konnte, der das nicht als Glück empfunden hat. Und ich glaube, das trifft auf den einen oder anderen, wenn wir an unsere Lebensbiografie denken, zu. Wenn man so von Anfang an mitgenommen wurde zur Sonntagsschule und nicht so auch didaktisch spannendere Lektionen hat als heute. Wir mussten da sitzen und den goldenen Wochenspruch aufsagen und uns dann eine längere Geschichte anhören. Da gibt es viele, die wie dieser junge Mann sagen, das sind Fesseln, da muss ich auch mal von frei sein, mal was anderes kennenlernen. Und deshalb macht er sich auf den Weg. Der ältere Sohn, der hatte nicht diesen Mut auszubrechen. Er ist ein Abbild von denen, die fromm sind, aber nicht froh sind. Und auch das trifft auf manche von uns zumindest phasenweise zu. Sie rechnen Gott vor, wenn plötzlich im Leben etwas auftritt, was nicht zur eigenen Lebensplanung gehört. Womit habe ich das verdient? Ich bin doch eigentlich immer treu gewesen, immer da gewesen. Sie beschweren sich bei Gott. Sie hätten sich doch etwas mehr Belohnung für ihre Frömmigkeit erhofft. Und sie rechnen Gott auch vor, wie tadellos ihr Leben ist. Dieser Ältere sagt, ich habe eigentlich immer alle deine Gebote gehalten. Aber er hat sich dabei als Befehlsempfänger empfunden und nicht als jemand, der beteiligt wird an Gottes Gedanken, wie Zusammenleben gelingt. Und das mag sogar stimmen, der Vater widerspricht ihm nicht oder weist ihm nicht nach, wo er die nicht eingehalten hat. Äußerlich also von Anfang an immer dabei, er beachtete die göttliche Hausordnung, verhielt sich so, wie man sich verhält, wenn man ein guter Christ sein will, saß immer am Tisch des Hauses, aber in seinem Herzen war er ganz weit weg von dem Herzen des Vaters. Sogar bitter war er gegen den Vater, denn sein Dienst, den tat er aus Gewohnheit, aus Pflichterfüllung. Und was man aus Gewohnheit tut und nicht aus neuer Dankbarkeit und Freude, also quasi als Echo, weil wir einen Gott haben, der auch uns dient, was man aus Gewohnheit tut, das nutzt sich ab und wird gewöhnlich. Mit dem Vater besprach er eigentlich nur das Nötigste. Morgens hat er gefragt, was ist heute dran? Und abends hat er erzählt, wenn so etwas nicht ganz geklappt hat. So sieht auch das Gebetleben vieler aus. Morgens mit Gott das Nötigste besprechen, er möge alle segnen. Und abends sagen, also gibt auch was, Herr, was ich dir noch bringen muss, damit ich gut schlafen kann. Das heißt, die Kommunikation mit Gott beschränkt sich auf sehr bescheidene Dinge. Und deshalb erlebt er das auch nicht als Glück, dass er im Hause des Vaters sein durfte, sondern als Gewohnheit und als Pflicht. Gut, was dem Vater gehörte, gehörte auch ihm. Aber er wollte etwas exklusiv. Etwas, was nur für ihn ist. Und was er nicht teilen musste. Und er redet, wenn wir ein paar Verse weiter gucken, den Vater auch nicht mit lieber Vater an. Seine Beziehung war eine mehr sachliche, auch seine Gottesbeziehung, eine mehr sachliche. Er vergleicht sich mit anderen, die schlechter sind. Ich bin immer im Hause geblieben. Das mag ja sogar stimmen. Es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Wer sich mit nichts vergleicht, für den ist wenig schon viel. Und er feiert. Ich würde auch gerne mal mit meinen Freunden feiern. Das heißt, er würde auch gerne mal für sein Leben einen Bereich haben, wo der Vater nicht mitmischt. Und das gilt auch für viele von uns, die, und ich gehöre da eigentlich auch zu, die so von klein auf dabei sind. Überall guckt Gott hin. Und früher mussten wir sogar glauben, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel, ja, da hätte man eigentlich singen müssen, der Polizist im Himmel hat Acht auf dich. Also mal etwas nur mit meinen Freunden exklusiv haben. Und das hält er dem Vater vor. Wenn er sagt, ich habe alle deine Gebote gehalten, dann hat er das vierte Gebot allerdings ein bisschen verdreht, nämlich da sollen wir Vater und Mutter ehren und nicht belehren. Das tut er hier. Und durch seine Arbeit hat er das vierte Gebot auch vielleicht so verstanden, du sollst Vater und Mutter ernähren. Nein, ehren sollen wir sie. Summe, hier haben wir den Typus dessen, der immer fromm war, immer dabei war, nie ausgebrochen ist, aber der nicht froh war. Und ich habe den einen oder anderen vor Augen, für den das auch heute noch gilt. Ich denke an einen Mann, der zum Beispiel, wenn wir mal im Gottesdienst lachten, immer sofort rausging. Dann habe ich ihn manchmal montags besucht und habe versucht, ihn zu gewinnen. Und weil er immer sagte, es muss alles nach der Bibel gehen, da dachte ich, versuch's mal mit dem biblischen Versuch. Und da sagte ihm, du willst ja auch in den Himmel kommen. Ja. Ja. Da sage ich, aber wenn du dort ankommst, dann denkst du, du bist am fremden Ort. Du kennst dich da nicht aus. Warum? Ich sah, in meiner Bibel steht, da wird unser Mund voll lachend sein. Und ich habe dich noch nie üben sehen. Du wirst denken, du bist am falschen Ort. Jetzt hatte ich die naive Hoffnung, ich würde ihn durch einen biblischen Gedanken gewinnen. Auch wieder nichts. Er sagt, es muss ernst dazugehen. Ich sah, das Wort ernst kommt überhaupt nicht in der Bibel vor. Doch, sagt er. Ich sah, wo? Mit Ernst, o Menschenkinder. Ich sah, im Gemeindeliederbuch. Ja, aber nicht in der Bibel. Aber wie gesagt, es half alles nichts. Ich kann ihn verstehen. Es gibt Prägungen. Und als ich mich mit 14 bekehrte, hatte ich auch den Eindruck, Schäfer, jetzt hast du durch deine Bekehrung am Ende deines Lebens zwar den Himmel, aber die nächsten Jahre, die werden anstrengend sein. Ja, weil das war nicht so ein richtiges Segenswort, das ich mitkriegte, sondern ich sollte nur mein Kreuz tragen, ja, als 14. Also, ich könnte euch über den Älteren aus eigener Erfahrung mehr erzählen als über den Jüngeren. Aber darauf kommt es auch eigentlich gar nicht an. Beide, und da komme ich wieder zur Jahreslosung, beide haben nicht begriffen, Gott nahe sein, das ist mein Glück, aus unterschiedlichen Gründen. Nun heißt unser Text hier, ein Vater hatte zwei Söhne. Beide hatten denselben Vater. Und das ist nun das Evangelium dieses Textes, bevor wir auch noch in einer anderen Predigt uns über die anderen Verse Gedanken machen. Ein und derselbe Vater, ein Gott, ein Herr, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, schreibt Paulus. Wie unterschiedlich auch der Lebensweg dieser beiden Männer war, wohin ihr Leben auch mündete, ihr Ursprung ist derselbe. Und wir kennen vermutlich alle dieses Wort vom Kirchenvater Augustinus, der sagt, unsere Seele ist unruhig, bis sie ruht, o Gott, in dir. Mit welcher Begründung sagt er das? Denn wir sind geschaffen, o Gott, von dir. Wir sind Gottes Geschöpfe. Der zweite Sohn, der immer treu ist, und das gilt auch für manche von uns in der Gemeinde, die immer treu dabei sind, der gleicht einem Kind in der zweiten Grundschulklasse. Da hatten sie auch die Schöpfungsgeschichte durchgenommen und gelernt, dass Gott der Schöpfer ist und wir Menschen von ihm gemacht sind. Und als die Lehrerin dann mal fragte, was haben wir denn nun alles gelernt? Wer ist denn Gott? Da wussten sie alle und meldeten sich, er ist der Schöpfer. Und wer sind denn die Menschen? Und da meldete sich einer und sagte, wir sind die Erschöpften. Und das gilt von uns, wenn wir zu den Leuten gehören, die sagen, es gibt einen Schöpfungsfehler, nämlich 7 Tage reichen, aber für Mitarbeiter in der Gemeinde sind 7 Abende zu wenig. ein Gott. Zwei unterschiedliche Lebenswege, beide aber denselben Vater. Dieses Kennzeichen werden wir nie los, weil das eine Tatsache ist. Wir sind geschaffen von dir, o Gott. Made by God. Jeder hat ein solches Gütesiegel. Nicht immer ist das so klar erkennbar. Glaube ich schon mal erzählt, wo ich als einziger Mann bei einer kleinen Kaffeegesellschaft mit einigen Schwestern der Gemeinde zusammen war, als die Hausfrau, die hatte ihr bestes Geschirr auf dem Tisch, als die Hausfrau draußen war, da haben sich die anderen Schwestern unterhalten. Ich will jetzt keine Reklame machen für die teureren Marken, ob das nun irgendwas mit einer Blume da zu tun hat oder mit Haar begann. Dann hatte eine Frau Mut und drehte die Tasse um und dann war sie glücklich, dass sie recht hatte. Also es kam aus dieser Firma. Made by oder Made in Germany war früher eine Qualität. Made by God. Er ist unser Schöpfer. Dieses Ursprungssiegel wirst du nicht los. Wie auch immer unser Lebensweg verläuft. Ob wir dem Jüngeren oder dem Älteren denken oder irgendwo dazwischen sind. Du bist von Gott. Ich denke an einen jungen Mann, den lernte ich auf einer Jugendevangelisation kennen. Hinterher erfuhr ich, dass sein Sohn in einer Kirche Pastor ist. Aber der erzählte mir voller Stolz, dass er schon 7 oder 8 Jahre keinerlei Kontakt mehr mit den Eltern hatte, weil er unterwegs war, diesen frommen Mief nicht wollte und sich selbst verwirklichen wollte. Fragte ich ihn nach seinem Namen und er nannte mir seinen Nachnamen. Und dann fragte ich ihn, wie denn sein Vater heißt und dann musste er denselben Namen sagen. Und ich sagte, du kannst noch weitere 7 Jahre auf eigene Rechnung leben. Aber diesen Namen trägst du. Und er wird dich immer daran erinnern, wer dein Vater ist. Und so geht das eigentlich allen Menschen. Du bist von Gott. Von dem Dichter Heinrich Heine, der Zeit seines Lebens eigentlich Spötter, Gottesleugner war, wird berichtet, dass er auf seinem Sterbebett folgende Zeilen geschrieben hat. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zu böser Feier bewegt war von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich kniee nieder, vergib. Vergib mir meine Lieder. Das hat er also mehr oder weniger zum Schluss seines Lebens gedichtet, nachdem er vorher viele Lieder oder Texte gedichtet hat. Vergib die mir. Aber die waren nun mal in der Welt. Du bist von Gott, das gibt deinem Leben Richtung und Sinnerfüllung. Und weil du von Gott bist, kannst du auch nur in der Gemeinschaft mit Gott gedeihen. Sollte ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist, sagt Jesus als 12-Jähriger. Es geht so viel schief, so viel Hoffnungslosigkeit, Not, Abgleiten in der Lebensbiografie. Wenn ich mich aus dem Lebensraum entferne, der eigentlich zum Gelingen nötig ist. Ich kann keine Palmenwälder in der Antarktis pflanzen. Die brauchen eine Umgebung, in der sie gedeihen können. Und das ist die Nähe Gottes. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Die Freiheit, wir selbst zu sein, empfangen wir nur, wenn wir frei werden für Gott. Und weil uns Gott in Jesus Christus dieses Freisein, also quasi dieses Vater-Kind-Verhältnis, Vater unser dürfen wir sagen und uns dann mit Jesus sogar in diesem Gebet verbinden. Weil Jesus uns dieses Vater-Kind-Verhältnis ermöglicht, darum gilt eben, Gott nahe sein ist mein Glück. Denn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Jesus sagt, nur die Wahrheit kann euch frei machen. Der ältere Sohn, und das mag auch auf uns zutreffen, der hat gedacht, Wahrheit, das ist das Runterschlucken, selbst wenn das gegen jede Vernunft und gegen jede Einsicht ist, das ist das Runterschlucken von dogmatischen Richtigkeiten. Wir müssen begreifen, dass die Wahrheit eine Person ist. Jesus, das Geschenk Gottes, der Sohn Gottes. Und diese Wahrheit wird uns frei machen. Und dann werden wir entdecken, wenn wir Gott gefunden haben, dass wir uns auch selbst finden. Denn der Schöpfer unseres Lebens, wenn wir mit dem perdu sind und uns durch Jesus mit ihm versöhnen, vertöchtern müsste man auch als Pardon haben lassen, wenn wir uns mit ihm versöhnen lassen, dann wird auch unsere Originalität aus unserem Leben herausgemeißelt. Als der Vater den Sohn in seine Arme schloss, da war der jüngere Sohn nicht nur ganz nahe beim Vater, da war er auch auf einmal bei sich. Und deshalb ist das eine Folge der Sünde, wenn wir Angst haben, wir könnten in der Bindung an Gott etwas vom Leben verlieren und nicht alles auskosten. Wer sich selbst entwickeln will wie der Erste, der weiß gar nicht hinterher, was für ein Bild daraus kommt. Wer sich selbst finden will, losgelöst von Gott, der weiß am Ende gar nicht, was er dann antrifft. Dann kommen auch all die dunklen Seiten zur Geltung. Und deshalb dürfen wir unser Leben verschenken an Gott. Unser Leben gelingt, wenn wir das Leben dort suchen und finden, wo unser Ursprung ist, nämlich bei Gott. Losgelöst von Gott können wir zwar viel erreichen vielleicht in der Welt, andere ziehen vor uns den Hut, aber wir sind nicht zu Hause. Selig sind, die Heimweh haben, hat jemand gesagt, denn sie sollen nach Hause kommen. Und dieses Heimweh hatte der Junge selbst, als er bei den Schweinen war. Und dieses Heimweh hatte der nicht, der aus Gewohnheit dabei war. Welcher von beiden ist am Ende zu beneiden? Für beide aber gilt die Einladung, du darfst dem Vater nahe sein und das ist dein Glück. Amen. Wir singen ein Lied, ausgesucht ist, ich bete an, die Macht der Liebe. 358, unter der Nummer 358 steht dieses Lied in Feiern und Loben.